Prost, Herr Harald.
Prost. Ektermann ist Kör, Leute.
Prost, Herr Krieger.
Willkommen bei den Biertauchern, Folge 167. Wir schreiben den
4. August.
4. August 2014. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich. Vom Jörg. Danke an
und
dieser Stelle.
Wir befinden uns im alten AKH, immer bei Schönwetter, im Sommer im Innenhof 2 beim Unicampus Hörsaalzentrum. Wenn Sie dabei sein wollen, einfach nächsten Montag um 19.30 Uhr herkommen. Mhm. Tja, und damit starte ich die rituelle Frage, was habt ihr erlebt?
Ja, eine Zugfahrt von Kärnten nach Wien.
Ach, immer wie schön.
Wo ich dank Biertaucher Podcast nicht alleine war. Und es gibt auch eine Version, die kann man mit einer niedrigeren Bitrate downloaden. Das geht auch in jeden Zugbahnhof, bitte sehr. Ja? Sogar auf der Südbahn.
Also wenn du auf der Südbahn in eine WLAN-Insel hineingerätst.
Genau, dann reichen 3 Sekunden zum Downloaden.
Super.
Mit der langen Version ging es nämlich nie. Mhm. Und von dieser Version mit den niedrigen Baudraten bin ich begeistert.
Ah. Danke, Harald. Ja, und worüber wirst du heute erzählen?
Ja, also ganz, also anfangen, nur kurz, also nur zusammenfassen.
Mhm.
Ja, also es geht wieder ein Smart-Home-Thema, Messen im Haus. Und das zweite Thema geht über Neoliberalismus von der heutigen Sendung Dimensionen, die mich begeistert hat.
Mhm. Ja, ich würde dir erzählen über die zweite Staffel von Ektermann ist
Gehör. Yeah.
Und über ein Programm, das ich heute länger ausprobiert habe, um meine Calibre-Bibliothek, meine E-Books auf ansprechende Weise online zu bringen.
Sehr gut, sehr gut. Apropos E-Book, ich habe ausgelesen Get Ready Player One, kann das rezensieren.
Mhm.
Und Filme geguckt, unter anderem How to Tame Your Dragon 2 im Kino, kann ich auch davon erzählen. Und eine schöne Python-IDE habe ich ausprobiert wieder mal, nämlich PyCharm.
PyCharm?
Ja, da kann man ganz schön Python programmieren.
Gut.
Werde ich erzählen. Jo. Wer fängt an? Der Harald.
Ja. Ich, na gut. Ja, also heute in den Dimensionen war eine sehr interessante Sendung über die Freiheit, die gescheiterte Freiheit und wie Firmen und Konzerne und Politik die neue Freiheiten des Internets und des Datensammels ausnutzen, um die Menschen auszubeuten. Okay. Also früher steckte man die Menschen in Fabriken, bis sie nicht mehr konnten. Das ging so lange gut, bis einer Holzschlapfen lief. Das wissen wir eh, ne? Frankreich, Revolution. Und England, glaube ich, war es auch. Ja. Und da geht es eben darum, wie man Gefängniswärter und Insasse durch die heutigen Technologien zugleich wird.
Ui.
Und wie das gefördert wird, sowohl durch Politik als auch durch Konzerne und Firmen, den Neoliberalismus.
Was ist Dimensionen für eine Sendung? Ist das Dokumentationsreihe oder?
Das berichtet in dem Fall über ein Buch über von Bayang Chul Han.
Okay.
Ja, da geht es über, der Titel heißt Psychopolitik, Neoliberalismus und die neuen Machttechniken im S. Fischer Wissenschaftsverlag. Kann ich wirklich äußerst empfehlen, auch die Sendung nachzuhören. Es war eine sehr, sehr interessante Sendung und da geht es eben darum.
Eine Radiosendung.
Okay. Ja. Mhm. Und da geht es darum, wie sich die Gesellschaft wandelt. Ja. Mhm. Also zuerst kam ja die Aufklärung und dann gab es ja diese Bücher, wo man mit Hilfe von Statistiken Freiheit erlangen kann.
Okay.
Also da wohl her und noch ein paar waren da dahinter. So. Am besten die Sendung anhören.
Mhm.
Und in diesem Buch beschreibt er auch den Werdegang von früher und den Wandel der heutigen Gesellschaft. Ja.
Okay.
Das heißt, in den Firmen wird versucht, durch spielerisches Herangehen, das heißt, alles ist im Spiel, du kannst besser werden wie der andere, alles ist messbar und wenn du dich nur verbesserst, bist du deines Schmiedes Glück.
Ja. Okay.
Und wenn du es nicht geschafft hast, bist du selber schuld. Ja? Dadurch versucht man, aus den Menschen noch mehr herauszupressen, also als ihre Anwesenheit.
Psychoengineering sozusagen.
Genau, darüber geht es, wie sich die Gesellschaft wandelt. Ja. Und da geht es speziell auch darum, mit den neuesten Tendenzen der letzten 5 Jahre, wie man dann sich selber versucht zu coachen und coachen zu lassen, um noch besser zu werden. Deswegen kauft man Sportarmbänder, die mitzählen, wie gut ich nicht bin. Die mittracken, wie lange habe ich geschlafen. Das heißt, ich sage heute nicht mehr, ich habe gut geschlafen, sondern meine App kann ich dir zeigen, schau, wie ich geschlafen habe und habe Messwerte.
Im letzten Jahr.
Besser geschlafen als du.
Genau. Ja, also man sagt nicht mehr, ich habe gut geschlafen, sondern man versucht es durch das Messen mehr über sich herauszufinden.
Ja? Ist das nicht auch eine Funktion des Gesundheitstrackings?
Also das ist genau das Gesundheitstracking, das aber durch die Mächtigen dazu verwendet wird, um noch mehr herauszupressen.
Das heißt, dass diese Daten werden dann innerhalb von Firmen verwendet?
Nicht nur innerhalb von Firmen, sondern psychologisch wirst du dadurch getrimmt, noch besser zu werden. Mhm. Das heißt, Spitzensportler zu werden in deinem Beruf. Ja. Und das geht so weit, also das ist dass man...
ein gesellschaftlicher Trend dann, wo du dir gar nicht mehr leisten kannst, suboptimal zu anderen Archiven, weil andere schon wieder viel weiter sind und besser.
Und in dieser Sendung geht es aber darum, dass dieser Trend nicht selbst auferlegt ist, sondern geschürt wird und absichtlich verbreitet wird. Mhm. Ja? Das heißt, man ist nicht mehr frei in der Wahl, sondern man konsumiert, was einem vorgelegt wird. Ja? Das heißt, du kannst dir nicht aussuchen, was du konsumierst, also nicht freiwillig, sondern aus der angebotenen Palette musst du was nehmen. Mhm. Ja? Das bemerkt man daran, dass eben zum Beispiel in Amerika hat jeder 4. Handybesitzer ein Zusatzgerät, wo er sich trackt.
Okay. Ja?
Manche tracken ihr Schlafverhalten, manche ihre Laufeigenschaften, manche messen andere Parameter. Ja? Und das ist in Amerika schon so weit vertreten, dass eben schon jeder 4. oder 5. sowas hat. Und diese Daten werden dann verglichen durch Coaching-Leute, wo die Leute wieder hingehen, versuchen, sie besser zu werden und mehr über sich zu erfahren.
Aha, also das heißt, Berufscoaches verwenden solche Daten beispielsweise. Da kann man hingehen und so sagen, da ist meine Statistik, schauen Sie sich an. Und der Coach kann ja sagen, ha, anhand der Statistik sehe ich, haben Sie noch Potenzial, da könnten Sie vielleicht noch besser, ausgiebiger, effizienter schlafen.
Genau, und dadurch sind Sie leistungsfähig in der Arbeit und können noch mehr leisten.
Das ist natürlich eine teuflische
Seite. Genau, das ist eine teuflische Seite in zweierlei Hinsicht. Dass durch diese Messdaten wird dir vorgegaukelt, mehr über dich zu erfahren.
Ja, das ist ja auch meine Motivation, wenn ich so Apps wie Runtastic beispielsweise verwende.
Das ist aber der Druckschluss, das ist nicht möglich. Mhm. Ja? Es ist nur möglich, mehr über einen zu erfahren, über sich selber, wenn man darüber redet. Mhm. Ja? Und nicht misst. Messwerte sagen nichts. Ja? Die messen nur. Und die können dir nicht verraten, wer du bist.
Das stimmt wohl, aber wenn ich so einen Trainingserfolg habe, kann man zumindest einen
Trainingsvorschritt. Kriegst du Optimierungsopfer?
Ja? Ich glaube nicht. Ich laufe zurzeit gar nicht. Kann ich zu dieser Information sein? Also könnte es beruhigt sein.
Und da geht es eben jetzt darum, wie diese positive Einstellung, mehr wissen zu wollen, in eine Richtung gelenkt wird, um mehr ausgebeutet werden zu können. Mhm. Ja? Also früher waren es die Religionen, die irgendwann dreimal beten, Rosenkranz zählen, dann haben sich Leute verglichen, ich habe noch mehr gebetet wie du. Ja. Da geht es auch, ich meine, da geht es jetzt um einen Aspekt aus dieser Buchbesprechung und dieser Sendung, wo dieses Tracking, der Beruf und die Coaches zum Religionsersatz werden. Und wir Psychologen, die für diese Konzerne arbeiten, dieses Wissen wollen, mehr über sich und seine Seele, seinen Geist wissen zu wollen, insofern verwenden, damit du leistungsfähiger wirst, erpressbarer wirst und mehr ausgebeutet werden kannst.
Ja, ich glaube auch, also zumindest dieser psychologische Effekt, dass man, es ist glaube ich praktisch für einen Coach, so Vorlagen zu geben, erreiche das und das, weil es ist messbar und es ist natürlich wie bei jedem oft so sektösen Systemen, du machst etwas, es kann evaluiert werden, du hast irgendwie Highscore-Punkte und fertig geht's weiter rauf in die Leiter. Es ist halt an einem selber, glaube ich, nicht in diese Psychospirale hinabzusteigen. Das ist die Frage halt, wie du gemeint hast, dass in Dimensionen auch erzählt wurde, dass man dem eben nicht auskommt, dass keine freie Wahl teilweise.
Dieses Buch über, also sie reden über zwei Bücher, aber ich habe dann ins Web geschaut. Bei der schriftlichen Darstellung dieses Berichts wird am Schluss nur noch auf ein Buch eingegangen. Mhm. Ja. Und das Interessante ist aber, dass er in dem Buch auch Lösungen vorschlägt, wie man noch gesellschaftlich das verhindern kann, dass es komplett darin mündet.
Das ist ja interessant. Ja.
Okay. Und zwar geht er da geschichtlich zurück, dass dann irgendwann einmal die Menschen draufkommen, dass es ein Trugschluss ist, was da hier passiert, und es entsteht eine neue Revolution. Und daraus entsteht wieder eine neue Freiheit, die dann wieder genommen wird. Ja? Hm. Zum Beispiel die alte Freiheit, die durch die Aufklärung entstanden ist, wird jetzt durch Data Mining und Verwenden und Psychologen, die versuchen, durch das Data Mining dich zu verführen, in ihre Gewalt zu bringen, dir die Freiheit wieder zu nehmen.
Das ist halt die Frage, ob sich das...
Und das handelt das Buch. Ja. Und wie weit das schon ist, sieht man dann auch in der Politik. Du wirst dann zu einem Konsumenten reduziert, der auch beim Wählen eine Partei wählen darf. Er darf aber nicht mitregieren. Mhm. Ja, nicht so wie in der Schweiz, wo du abstimmen darfst, sondern du darfst nur was auswählen, konsumieren. Wenn es dann nicht dem entspricht, darf sich zwar aufregen beim Wirten oder wo, oder einen Missmut zeigen, aber das war's schon. Ja? Und die Politik verfällt in das gleiche Problem. Die hat dafür zu sorgen, den Kunden so weit zu befriedigen, dass er wieder gewählt wird. Aber im Vordergrund steht nicht das Wohl der Gesellschaft. Keine Visionen der Zukunft, damit es allen besser geht, sondern diese zwei Dinge reduzieren sich auch dort nur noch auf Konsum und Angebot. Ja? Also davon ist die Rede in diesem Buch, und ich habe da sehr viele Parallelen in der letzten Zeit gefunden, natürlich auch in Österreich. Ja. Also mir kommt vor, die haben überhaupt keine Visionen mehr, die Politiker heutzutage. Man darf nicht vergessen, es war ja ein großer Weltkrieg. Und die Politiker, die ich in meiner Kindheit noch erlebt habe, die hatten Visionen. Es muss ihnen besser gehen. Die haben schlechte Zeiten miterlebt. Die heutigen Politiker, die in der Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen sind, kommen mir vor, wie sie wollen das System erhalten und reagieren nur noch. Erhalten kostet es, was es wolle. Mhm. Ja? Und nur nichts verändern. Und in dem Buch geht es auch darum, dass eben heutzutage die Arbeit immer knapper wird.
Ja.
Und dieses Gerangel um knappe Arbeit wird ausgenutzt, wieder die Besten zu kriegen, die sich am meisten opfern und ausbeuten lassen, um noch mehr Profit zu bekommen. Und er spricht in dem Buch dann noch an, es wäre doch visionell besser, zu versuchen, mit der Wirtschaftsleistung des Landes, die heutzutage relativ groß ist gegen früher, versuchen, dass es der Gesellschaft gut geht. Und dann geht er nämlich noch auf einen Kritikpunkt ein, dass man nach der Aufklärung auch so weit war, dass man gesagt hat, wenn jemand krank ist, ist er nicht selber schuld. Wir leisten uns, ihn mitzutragen, wieder gesund zu machen, dass er wieder in der Gesellschaft mitwirken kann. Und da geht er darauf ein, dass es heute Tendenzen gibt, durch diese Messbarkeit des Erfolgs, man ist selber das Glück geschmied, dass die Leute und auch Politiker mehr und mehr verführt werden, darüber nachzudenken, der ist ja selber schuld, wenn er krank ist. Und wenn er selber schuld ist, soll er das bitte selber zahlen. Mhm. Also die Gesellschaft wird durch diesen Leistungsdruck und diese verführerischen Methoden unsozialer. Und das ist auch ein Aspekt von dieser Reihe heute gewesen. Ja. Und ich war einfach so begeistert von dieser geballten Information in 15 Minuten.
Das waren 15 Minuten?
Es waren 15 Minuten. Vor und nach waren es 20, aber vorher war ein bisschen Werbung, was ist nächstes Mal. Und am Schluss war noch, wo man dieses Buch bekommt. Und was.
Hast du vor, das Buch selber zu lesen? Oder?
Ja, ich habe mir vor, das Buch zu kaufen und zu lesen.
Du berichtest uns vielleicht dann nochmal ausführlicher, wenn du das gelesen hast auch.
Ja, ich versuche diese Sendung downzuladen und um zu archivieren und wieder hören zu können, weil sie einfach meiner Meinung nach total interessant war und so viele Aspekte der heutigen Zeit aus einer philosophischen Sicht zeigt, über diese Sichtweise, mir ist bei mir selber aufgefallen, so schnell gar nicht kommt und ich mich ertappt habe, wie ich da verführt wäre.
Mhm. Ja? Und dass das auch noch ein Backlash sein kann. Weil du vorhin auch den Begriff, also weil Sie es auch erwähnt haben, von Revolution und so gebracht hast, das hingegen weiß ich nicht, ob das in so heterogenen Systemen, wie jetzt halt das Internet als Plattform bietet oder so, dass sich nicht in Bewegungen ausdrückt, anstatt an wirklichen Revolutionen. Was ja auch keine Abwertung jetzt ist, aber man merkt ja an gewissen gesellschaftlichen Diskussionen, dass sich das durchaus was tut. Zum Beispiel das Sympathische, was ich jetzt in einem Initial bei den deutschen Piraten und auch in einem österreichischen Piraten fand, war einfach auch diese Einstellung, wir hacken das Betriebssystem Demokratie. Wie du gesagt hast, so, dass die jetzigen Politiker oft so daherkommen, dass sie eigentlich so Systemverwalter sind und eigentlich nur fürs Wiedergewählt arbeiten. Das kommt ja vielleicht auch aus systemischen Problemen, dass die vielleicht auch mit großem Idealismus starten und dann irgendwie nach ein paar Jahren so diesen notwendigen Pragmatismus haben. Und dieser Pragmatismus sieht dann auch halt dieses, wir müssen wiedergewählt werden, sonst haben wir gar nichts mehr zu sagen vor. Und das finde ich interessant. Und andere Sachen, also dieses immer effizienter sein mit dem Selbsttracking, ja, das stimmt natürlich. Weil du kannst das natürlich, wenn du dann dich vollkommen durchsichtig und transparent machst, sagen, na gut, die Krankheit rührt wirklich von den und den Faktoren und das fällt auf einen selbst zurück. Und dass da aber auch eine gesellschaftliche Diskussion über, wir müssen immer effizienter und die Arbeit, uns in die Arbeit eingliedern, gibt es auch gesellschaftliche Diskussionen, wie zum Beispiel bedingungsloses Grundgehalt oder etc. oder einen gewissen Zeitgeist, den man ausmacht, dass verschiedene Arbeitsmodelle, dass die Leute jetzt nicht automatisch Lust haben, 120% zu arbeiten und dafür Privatleben aufzugeben, weil man muss sagen, so dieses die alte Geschichte, Familie und voller Beruf, das ist total vereinbar, da kommt man halt langsam drauf, dass es dem einfach nicht so ist. Ja. Spannend, also werde ich auch anhören, diese Folge.
Und eins möchte ich noch sagen, er versucht dann noch einzuordnen, in welcher Phase dieses Übergangs wir uns befinden. Mhm. Und er meint, wir sind mitten im Übergang erst, ja. Wir sind noch nicht voll in dieser Phase und die Revolution kommt erst, nachdem wir voll in der Phase sind. Mhm.
Also wenn es den Leuten dann am Nerv geht.
Genau, wenn es dann alle machen und die Masse draufkommt, dass dieses System sie betrügt.
Das kann aber dauern.
Und dann kommt der nächste Aufstand. Ja genau, das kann dauern. Natürlich, das dauert ja meistens ein Menschenleben, ne? Also eine Generation, da sagt man, heute sage ich zwar schneller, also man sagt, eine Generation ist 30 Jahre. Mhm. Wenn wir uns denken, diese Digitalisierung des Lebens hat begonnen von ungefähr Mitte der 90er Jahre, dann haben wir 30 Jahre, das heißt 2020 kommt die nächste Revolution, wenn man so rechnet. Ja. Mhm. Und er geht eben in den Berichten gehen sie darauf ein, dass diese Phase der Umstellung zum digitalen Menschen noch nicht abgeschlossen ist.
Ja.
Und gehen auch auf die Chance ein, dass man während diese Umstellung läuft, jeder Einzelne natürlich eingreifen kann. Und dass das auch eine Chance ist.
Ja.
Ah ja, hat mich total begeistert.
Ja, das klingt doch spannend. Also ich habe mir das auf jeden Fall auch anhören.
Ich kann dazu ergänzen, unser aller Jörg Podcast-Sponsor hat was gepostet auf Facebook, nämlich einen schönen TED-Talk und da geht es auch um das Thema glücklich am Arbeitsplatz und also Leistungssteigerung durch Glück. Und ein sehr guter TED-Talk von einem Psychologen, sehr lustig. Und also seine Riesenerkenntnis war dann, dass man sozusagen nicht glücklicher ist, weil man besser arbeitet, sondern dass glückliche Leute besser arbeiten. Also ganz eine tolle Erkenntnis, da haben wir Jahrtausende dafür gebraucht. Und was er dann aber macht, es war für mich dann ein bisschen in die Richtung, was du sagst, so und jetzt optimieren wir das Glück vom Arbeitnehmer, gehen wir. Es war dann so, ja, machen Sie diese vier und vier Punkte und dann kann man das und das messen und dann können wir die Produktivität steigern und dann macht er so stolze Statistiken und das war für mich dann so ein bisschen Richtung so Glück ist dressierbar, so sehr gefälligst glücklicher, damit du besser arbeitest, also ich meine, überspitzt gesagt. Es waren so ganz einfache Sachen. Denken Sie an jeden Tag an etwa vier positive Sachen, die Sie erlebt haben und schreiben Sie die auf und dadurch fühlt man sich schon glücklicher und tut nicht auf hohem Niveau jammern und so. Also es ist jetzt nicht unbedingt moralisch verwerflich, aber es geht ein bisschen in die Richtung, was.
Naja, es deckt sich genau auch mit diesen Büchern. Mhm. Und die gehen aber noch einen Schritt weiter und sagen, das wird absichtlich natürlich gemacht und wird sogar in religiöse Dimensionen erhoben. Ja? Das heißt, es wird zur Religion erhoben und es geht dann so weit, dass die Menschen das auch dann
selber glauben
und verteidigen. Mhm. Ja? So wie man das auch bei Religionen kennt. Ja. Ja? Diesen Mitmachzwang, nur wenn du dabei bist.
Und wenn man schon so viel von sich hergegeben hat und das freiwillig, dann ja. ist es natürlich auch die Motivation.
Und dann geht das über sein gesamtes Leben. Ja? Nicht nur über die Arbeitszeit in der Arbeit, sondern das erstreckt sich dann über 24 Stunden am Schluss. Also das heißt, man beutet den Menschen dann auch seine Freizeit aus, um noch mehr herauszuquetschen, um ihm vorzugaukeln, dass es Spaß macht. Mhm. Ja. Und das deckt sich eben mit dem.
Du stößt jetzt gerade alle meine Illusionen. Ich würde auch gerne eine Religion gründen, wo die Leute freiwillig für ein Bier doch einen Podcast schöpfen und das sich noch freuen und so. Und unbezahlt. Oje, oje. Also, ich finde das nicht schlecht, wenn das jemand mit guten Absichten und die richtige Person, also
ich distanziere mich an dieser Stelle wieder mal von den Plänen vom Haus. Du solltest
die Biermarke wechseln, da ist irgendwas drin, glaube ich. Ja.
Größten Wahnsinn.
Ja, ihr seid nur neidisch und versteht es nicht.
Genau, und um das geht es auch, dass die anderen, die es nicht schaffen, selber schuld sind, zu faul sind, neidig sind und.
Podcast hören.
Ja, und das war eben sehr interessant, das Ganze.
Ja. Ja, das Tracking wird jetzt auch in nächster Zeit ein großes Thema, weil wenn die Gerichteküche stimmt, kommt ja diese iTimes, wie sie genannt wird, diese Smartwatch von Apple und dann wollen ja auch allerlei aufzeichnen und das ist ja dann doch ein Launch im größeren Stil, weil obwohl es ja jetzt schon Smartphones gibt von Samsung und glaube ich LG, aber die heben ja noch
nicht. Wenn es einen iPhone-Namen hat, wird es
hip. Richtig.
Ich muss gestehen, ich treffe mich seit 2 Jahren mit Google Location oder wie das heißt, aber ich schaue es nie an. Wollte ursprünglich wissen, wie viel ich zu Fuß mich in Wien
bewege. Das musst du nicht, das machen andere für dich.
Okay, ja, da schauen andere drauf. Ja.
Und mit diesen Namen hatte Apple auch zu kämpfen, hieß ja iWatch eigentlich, iWatch.
Also war lanciert, ja.
Und das Problem ist, es gibt den registrierten Namen, der in ziemlich vielen Regionen registriert ist, heißt iWatch. Von der Schweizer Firma Swatch. Und die haben dann eben geklagt in allen Ländern, wo sie iWatch ohne dem S registrieren wollten. Und natürlich hat Swatch recht bekommen, weil iSwatch ist ähnlich wie iWatch. Ja, das S fehlt nur.
Ja. Ein zweites Mal, dass es die Schweizer an Apple gezeigt hat, oder? Das erste Mal war es bei dieser Bahnhofsuhr.
Und auf das Design genommen haben. Für mich interessanter war dann aber zu lesen, was iSwatch vorhat.
Okay,
bauen eine Uhr mit also der Endausbau, es kommen jetzt Uhren raus mit verschiedenen vielen Sensoren und der Endausbau soll mit 23 Sensoren sein.
So ein Fußfessel, ein Schatz dagegen sozusagen.
Ja, also vom Sauerstoffgehalt bis zu Kalorien und keine Ahnung was messen. Ich glaube, die Uhrzeit kann man auch noch ablesen.
Vielleicht. Ich stelle schon die Zukunftsbärchen vor, wie beide dann so eine Icewatch haben und dann kriegen sie einen Alarm aufs Handy, dein Ehepartner steigt gerade sein Blutzuckerwert, also gleich fängt ein Streit an und so. Und wird schon gecancelt. Mhm. Schöne neue Welt, kann man da nur sagen, ne?
Ja, mal schauen. Also man muss sich das Ganze einmal anschauen. Ich meine, ich bin jetzt dem Eigentracking ja, wie gesagt, bei solchen Lauf-Apps ja nicht so abgetan, aber es ist auf jeden Fall, kann es zu solchen Schneeballeffekten kommen, wenn es wirklich in Apple mal rausbringt und dann. Ich habe ja immer auch dann noch die weitere Sorge, also das ist dann schon auf so einem technischen Level, dass wenn schon diese ganzen Daten getrackt werden und für unter dem Deckmäntelchen der Gesundheit gefragt werden, bitte, dann sollte man auch wenigstens offene Formate verwenden, das ich aber allerdings nicht erwarten werde von Produkten wie iTimes.
Und bei was das Tracking ist eine alte Geschichte. Als Kinder haben wir uns gefreut über einen Tachometer am Fahrrad.
Wenn
man sich erinnert.
Stimmt, ja,
das tun auch heute Kinder noch gern. Und dann weiß man, wie schnell bin ich gefahren, wie weit bin ich gefahren und so weiter und bespricht sich mit den Freunden. Das gab es zu unserer Zeit. Nur das Interessante war, zu unserer Zeit, da stand auf dem Display oben und das wusste ich und vielleicht noch 5 Leute. Maximal, ja. Heute weiß es nicht einmal ich, sondern online Google, ja.
Ja, die schon, oder halt in vielen Fällen ja auch bei diesen Sachen, die wir so gleich gewolltermaßen auch gleich twittern und anders auf Social Medias Plattformen veröffentlichen.
Komisch, dass eigentlich die Autoindustrie nicht automatisch so ein Ding hat, dass sobald in Österreich einer über 130 fährt, automatisch ein Tweet an die Polizei geschickt wird. Also das würde ich jetzt als Öko sehr sinnvoll verwenden.
Das kommt eh, weil diese Box wieder jetzt Vorschrift, die mittrackt, ja. Das Gesetz ist schon durch. Und alle neuen Autos ab 2000, schlag mich nicht, 16 glaube ich, nachlesen, wie du sagst, dünnes Eis, die Jahreszahl weiß ich, das ist aber bald, müssen diese Tracking-Box haben. Sehr gut. Natürlich nur zu deinem Besten. Ne?
Du, die Vorstellung gefällt mir jetzt irrsinnig, dass die ganzen Leute mit einem schnellen Auto das nicht mehr benutzen dürfen.
Ja, ein Open-Source-Auto muss her.
Unbedingt. Mit von Grund auf den Bauplänen, vom Motor bis zur Elektronik.
Gibt es ja dieses Team Wikispeed, die machen genau das, ne?
Ja, du hast auch schon mal berichtet, auch von diesem landwirtschaftlichen Projekt, wo sie die Traktoren...
Das sind die Open Source Ecology Typen.
Genau, richtig.
Müsste ich jetzt auch langsam mal nachschauen, was aus denen worden ist.
Ja, soll ich
habe ein Tech-Thema
zum Einwerfen. Ja, genau, dann wirf mal
ins. Das ist eine Nachwehe von der Europython-Konferenz.
Okay.
Und zwar hat dort das Team JetBrains aus Tschechien oder Slowakien hat einen Stand dort gehabt und die machen IDEs, also Integrated Development Editors.
Also wenn man nicht so wunderbare Umgebungen wie Vim oder VI,
also genau, also für, ja, sondern wenn man unter Eclipse geht einmal gar nichts, ja. Und wer sowas mag, die schreiben ihre Sachen mit Java und sie haben mir erzählt, sie machen ihr Hauptgeld auch damit, dass sie sozusagen für die ganzen Net-Frameworks, also diese Microsoft-Sprachen, haben sie so eine Art Eclipse programmiert oder Plugin, das halt sozusagen schon beim Coden die eine gewisse Intelligenz gibt. Und die haben mehrere Produkte. Und unter anderem, das war eigentlich das, was mich interessiert, haben sie einen sehr schönen Python-Editor oder IDE, wo du ganz toll halt Python programmieren kannst. Und der heißt PyCharm. Und den habe ich zwar gekannt und auch schon mal verwendet, aber es hat mich dann eben nicht so interessiert. Und was mir jetzt neu war, gibt davon eine Community Edition, also die kann ein bisschen weniger als die Professional Edition, aber sie ist unter einer Apache-Lizenz, also ist freie Software, GPL3-kompatibel. Und die habe ich jetzt mir nur kurz angeschaut auf der Konferenz, aber jetzt habe ich am Wochenende erstmal damit ein größeres Projekt gecodet und war schon sehr angetan.
Ja.
Also hilft dir wirklich beim Coden, so wie du es von Eclipse gewohnt bist. Also wenn du was codest, unterstreicht er gleich alles rot, was ihm missfällt. Und wenn du zum Beispiel jetzt eine Variable umtaufst, dann fragt er dich, soll ich es nur im Code umtaufen oder auch an allen Kommentaren? Also er checkt selber,
schön,
wo das ist. Und also
so eine Umgebung, intelligente Search und
ja, denkt sozusagen mit und hat natürlich alle möglichen Sachen, die ich noch gar nicht ausprobiert habe. Aber was ich geschafft habe, ist, er hat eine GitHub-Anbindung, was beim Coden eigentlich sehr praktisch ist.
Oh, nice.
Also du sagst Commit, Sync und sparst halt einmal auf ein anderes Tool wechseln. Und ja, und mir war neu, dass das eine freie Software ist. Also ich habe bis jetzt immer geglaubt, das ist eine kommerzielle Software, die halt nichts kostet, eine Freeware-Version, aber es ist wirklich freie Software. Also diese Apache-Lizenz ist...
Genau, und
die zählt unter freie Software.
Die Enterprise-Software bietet dann einfach mehr Features
die kann mehr,
und Support aber, wahrscheinlich für Firmenkontexte oder
und,
so.
Und ich habe damals geredet eben auf der Europython mit einem von denen, der war ganz nett. Also der habe gesagt, ja, ich habe das schon mal verwendet. Und er hat gesagt, ah, und was verwendest du das beim Unterrichten und was könnten wir tun, damit das deinen Schülern mehr Spaß macht und so. Also wirklich haben sich bemüht und hat gesehen, die mögen ihr Produkt. Und dann habe ich so geredet, ja, wie verdienen sie damit Geld? Und dann haben sie gemeint, das meiste Geld machen sie mit diesem Microsoft-Net-Plugin. Und beim Python-Editor, also es ist alles sozusagen eine Editorenfamilie in Java programmiert und dann halt für verschiedene Sprachen, also gibt's. Und bei der Python-Edition haben sie halt dann gesagt, ja, sie wollen die Community-Edition machen und auch frei lizenziert. Und der Effekt wäre gewesen, dass sie, also sie verdienen jetzt an sich nicht sehr viel damit und mit der Community-Version natürlich gar nichts, aber sie kriegen dadurch sehr viel Code, weil sehr viele Leute dadurch bereit sind, mitzuarbeiten und Pull-Requests zu machen oder Feature-Requests. Oder
das
halt
heißt, die Software wächst.
Die Software wächst und davon können sie dann natürlich in ihre Kommerzprodukte auch wieder was reintun. Also sie haben durchaus was davon, dass sie das freigestellt haben. Und der Ansatz war mir halt sehr sympathisch, dass du sagst, ja, ich mache nicht nur eine Demo-Version, die du benutzen darfst, 30 Tage lang oder mehr, sondern wirklich freie Software. Also ich kann auch den Source Code umbauen, wenn es mich freut.
Das sieht man jetzt immer öfter, diese Dual-Lizenzierungen, zum Beispiel die OnCloud verwendet auch so etwas.
Was ist der Business-Modell? Du kannst eine Business-On-Cloud kaufen? Oder?
Ich glaube, sie hosten zum Teil.
Ach so.
Und ich glaube auch, da ist Support dabei. Da bin ich mir aber nicht sicher.
Ja, und sie verkaufen auch bezahlte Clients, wenn du möchtest.
Ah ja, na genau. Das
du kannst die Apps kaufen. Gekauft, ja. Die kosten wenig.
Ja.
Ich glaube, $1 oder so. Ja. Genau. Davon, wenn das Millionen machen, ist das genug. Und der Vorteil ist, dass du eben wirklich für jedes Betriebssystem jede Variante eine Anbindung hast. Und das finde ich recht gute Idee,
ja. Ja, auf jeden Fall. Also besonders mit den Apps, dann bekommt es halt genau dieselbe oder eine annehmbare Mächtigkeit zu Dropbox und anderen Services.
Meine Leute müssen auch von was leben, ja. Und das sind aber dann aber Beträge, die man selber nicht merkt. Das sind noch keine wiederkehrenden Beträge, wo man wieder ausgebeutet wird, sondern du zahlst einmal, dann hast du es, ja. Oder zweimal, oder je nachdem, wie viele Geräte, verschiedene Geräte du hast. Ich habe auch was Interessantes probiert. Und zwar, was Smart Home betrifft. Ich bin auf der Suche nach einem schönen Smart Home System. Das skalierbar, einfach und so weiter ist. Ich finde es nicht.
Ja. Eine große Expedition, ja.
Ich finde ganz viele Systeme, die unterschiedlich viel können und so weiter. Und bin dann auf verschiedene Sachen gestoßen und verfolge auch länger schon Node.js. Also wer das nicht kennt, das ist JavaScript serverseitig. Dazu wird ein Java-Interpreter verwendet, der von Google entwickelt worden ist.
Ich glaube, dazu gibt es auch ein gutes Chaos Radio Express zu
diesem Thema. Und dann war ich da auf der Suche nach Frameworks dazu. Also wie es Python-Frameworks gibt oder für jede Programmiersprache gibt es irgendwelche Web-Frameworks, gibt es natürlich auch für Node.js-Frameworks. Und ja, und überall hat man viel Füllcode und gerade bei Node.js gibt es, glaube ich, 30 Frameworks, ja, keine Ahnung, ganz, ganz viele. Und bin dann durch Zufall auf Meteor gestoßen.
Meteor, okay.
Das ist im Jahr 2011 entstanden und ist für mich dadurch herausgestochen, dass es einen ganz anderen Ansatz hat. Ja. Das hat den Ansatz, du hast einen Serverteil, einen Client-Teil. Und der Ansatz darin ist, aber du hast auf beiden Seiten eine Datenbank.
Okay.
Und es synchronisiert sich alles selbst. Und das musst du dich nicht kümmern.
Die beiden Datenbanken gleichen sich ab?
Nicht nur die beiden, sondern alle anderen Datenbanken, alle
Clients.
Alle Clients
und den Server.
Und den Server. Das impliziert, du kannst auch offline arbeiten, sozusagen nur mit der Client-Arbeit.
Kannst du natürlich auch, ja. Aber was impliziert, wenn wir alle drei an was arbeiten, wir sind dem und dabei mit so Fähnchen, ja, wir drei editieren in der gleichen Dialogbox einen halbenseitigen Text, dann hat jeder ein kleines Fähnchen in seiner Zeile mit einem andersfärbigen Cursor und der Text formatiert sich so, wie wir drei da jetzt herumfuhrwerken zugleich, ja, so wie Google Docs. Man muss aber sagen, Meteor ist jetzt nicht dazu gebaut worden, um Webseiten zu generieren und zu gestalten, sondern um Web-Applikationen zu schreiben. Ja. Und die skalierbar sind. Das heißt, wenn du jetzt eine Eingabemaske hast mit 20 Feldern und wir drei beackern die zufällig gleich, dann schreibe ich Horst, du schreibst Gregor, ja, und er schreibt, seid nicht so dumm, ja, dann erscheint das in der Zeile, wo der jeweilige schreibt. Also man muss sich dann auch einigen, wer was einfüllt. Ich meine, das ist eine Möglichkeit, ja. Man kann natürlich auch die ganze Maske für andere sperren, ist eh klar. Aber um diese ganzen Mechanismen der Synchronisation, Bereitstellung kleiner Datenmengen in einer kleinen Maske, weil ich eben große Datenmengen habe, um das kümmert sich alles das Framework.
Das klingt schon
und das hat mich fasziniert. Und sie haben auch so Mechanismen drin, ich habe es noch nicht ganz verstanden, ich habe es nur gesehen, dass es funktioniert. Da gibt es so Abschätzungsmechanismen der Synchronisation. Ja, das heißt, die Daten, die du schreibst, wird abgeschätzt, ob ich es dir schon anzeigen kann als richtig, obwohl vielleicht noch 5 Clients es noch nicht als richtig empfunden haben, ja, so,
okay,
so ausgedrückt. Also. Das heißt, das Feedback, was du machst, ist flotter, wie das Feedback der anderen. Das heißt, das Look and Feel, du bist Herr der Daten, die du hier tippst, versuchen sie zu erhalten. Ja? Weil du bist nicht Herr der Daten, die du tippst, weil wenn andere auch gerade dran tippen, habt ihr schon erklärt wohl mit den vielen Cursor, ne? Aber das Gute ist, dass man sich diese Systeme da darin aussuchen kann, ne?
Wie würde das in einem Szenario der Hausautomation jetzt, was könnte man da?
Ja, also das Interessante ist, dass unter Node.js jetzt immer mehr mächtige Tools entstehen. Zum Beispiel ein mächtiges Tool ist Ponte, ja.
Okay.
Also Ponte ist ein Synchronisationstool, wo man in verschiedenen Protokollen Abfragen gestalten kann. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja? Mhm. Aber das Tolle ist, ich kann zum Beispiel im Korb in Horst fragen, wir sind Computer, ja. Der Horst redet aber nicht Korb, sondern Websockets. Ja? Okay. Das interessiert mich aber nicht, ich frage ihn Horst mit Korb. Ja? Und Ponte weiß, Horst kann kein Korb, er kann nur Websockets, also tut das on the fly übersetzen.
Ah.
Da drinnen ist aber auch ein Rechte-Management, weil es könnte sein, dass ich mein Horst nicht reden darf. Ja? Weil sonst könnte jeder kommen und den Horst fragen. Ne? Und wenn ich nicht würdig bin, sagt dann Ponte nicht. Ja? Also das hat damit zu tun, dass ja die Sensoren heutzutage IPv6-Adressen haben und sie im Internet hängen. Und das Ponte sorgt auch mit einem Rechte-Management dafür, wer mit wem reden kann.
Mhm.
Das ist ein Tool. Das zweite Tool, was schon also von verschiedensten Leuten gibt, ist großen Korb-Clients. Das heißt, es gibt die Node.js geschriebene Korb-Clients, die man damit einbinden kann.
Mhm.
Oder MQTT-Clients. Ja. Also MQTT ist auch eine Standardabfragesprache für Messknoten in der Industrie gedacht. Ja. Korb ist gedacht in eine Standardabfragesprache von der ETF für die Hausautomatisation.
Mhm.
Aber es ist beides vergleichbar. Oder heutzutage ist es eben auch weit verbreitet schon, über Websockets abzufragen. Ne? Und diese drei großen Gebiete versucht Ponte zu vereinigen.
Mhm.
Jeder weiß, glaubt da an der Rätselsprache. Ne? Und macht das transparent.
Schön.
Und das hat mich sehr fasziniert. Ein weiteres Tool, das in dieser Technologie geschrieben ist, ist Node-RED.
Okay.
Das ist sehr, sehr interessant. Das ist von ein Tool von IBM, was Open Source aber auch ist. Die haben eine Technologie entwickelt, wo es über Web-Technologien sehr einfach möglich ist, Dinge zu verknüpfen.
Mhm.
Das heißt, du hast links in der Web-Oberfläche Inputs und rechts Outputs. Die ziehst du in eine Oberfläche hinein und kannst sie dann mit Linien verbinden.
Aber was du gesagt hast, dieses grafisch Programmieren, ist das so ein bisschen in die Richtung?
Das ist das nächste von Google.
Ja.
Das ist wieder was anderes. Das geht aber auch in die Richtung.
Mhm.
Und dann gibt es noch das letzte, wie heißt das mit dem grafischen Programmieren jetzt?
Blockly.
Das geht in die Richtung, wie kann man Programme durch sich zusammenfügende Elemente,
so wie Baselsteine bei Scratch oder beim
Elementor. Und wenn du diese Dinge dann hinzufügst und dann noch Sweet Home 3D nimmst oder dann Hauspläne zeichnen kannst, was wieder webbasierend auch existiert, dann hast du eigentlich alles unter den Hut gebracht. Man muss es jetzt noch verbinden und eine Applikation draus machen, eine Web-Applikation. Ja.
Mhm.
Und das Tolle ist eben, dass es über Browser bedienbar ist und auf allen Oberflächen funktioniert.
Ne. Ja. Das Node.js ist problemlos installierbar unter jeglicher Linux-Distribution. Und
unter jedem Betriebssystem.
Betriebssystem, genau.
Ja. Also ich habe es probiert, es sind...
Performance auch, also ich meine, allzu viel Performance will ich nicht brauchen, aber kann man das auf so einem Raspberry Pi einfach mal laufen lassen und dort...
Es geht weit schneller als JavaScript. Als Java.
Als Java,
meine ich. Es ist viel schneller. Ich habe es auch entwickelt, also ich habe versucht, eine Software zu entwickeln auf einem uralten Laptop.
Mhm.
Das hat wirklich sehr gut funktioniert, war sehr flott. Und das Coole ist, wenn man diesen Dienst startet, also Meteor, und man geht in den Ordner rein und schreibt dort sein HTML um oder seine Skripte, dann sind die on the fly online.
Ach,
ja, da muss nichts restarten.
Ja. Das ist nicht diese ewige nochmal.
Also wenn du statt Hello World Hello Horst schreibst und sobald du Horst und sagst Save, ist es online.
Das ist schön.
Ja.
Das ist natürlich
und auch es refresht sehr sich auch in deinem Browser.
Fürs Programmieren dann, dann kann man
und es refresht sich sofort in deinem Browser.
Mhm.
Die verwenden nämlich diese Websockets-Technologie, die alle modernen Browser können. Das bedeutet auf Deutsch gesagt, wenn du jetzt eine Webseite hast, besteht es ja aus grafischen Elementen und aus logischen Elementen. Und jedes Element ist mit einem Socket mit dem Server extra verbunden. Das heißt, ich habe zu jedem Element einen Datenrohr hin. Und kann natürlich jederzeit ein Element austauschen.
Das heißt, du kannst pushen sozusagen. Der Server kann sagen, so,
und das nennt man Web-Sockets. Und das Interessante ist, ich habe das dann bei Wikipedia nachgelesen, weil ich nicht wusste, was das ist.
Ja.
Dort wird das genau beschrieben, wie man das eben macht, dass es kompatibel bleibt, weil alles rennt über Port 80. Und da stellt dann der Server an den Client eine Anfrage, er möchte jetzt ein Bild geben als WebSocket-Objekt. Und der Client sagt dann, ja, ich kann's, oder er sagt nichts. Ja? Wenn er nichts sagt, dann baut der Server so eine normale HTML-Webseite auf. Wow. Und wenn er es kann, macht er eine Datenverbindung zu dem Bild.
Ja? Das ist eine schöne Weiche, ja.
Die man oft und das geht auch mit Streams natürlich. Ja? Du kannst während on the fly den Stream ändern in dem Datenobjekt. Ne? Dann spielst du einen anderen Film. Ja? Oder vorwärts, rückwärts spulen und so Sachen. Ne? Ja. Alles on the fly. Ne?
Coole Sache.
Das hat mich sehr fasziniert und wächst gerade die Idee in mir, verschiedenste Webtechnologien jetzt endlich zu einem Smart, zu einer Smart-Home-Lösung zu vereinheitlichen. Mhm. Weil eigentlich will man eh nicht viel. Ja, ich will meine, in meinem Fall eine hübsche, einen hübschen Lagerplan zeichnen mit Sweet Home 3D, am besten online auch.
Ja.
Das Ganze mit Sensoren verknüpfen und einer Datenbank auch online und dann noch die logischen Verknüpfungen also erfassen. Und wo welcher Sensor was anzeigt, verteilen. Und das ist momentan noch Flickwerk. Und ich habe nichts gefunden, was meinen Ansprüchen gefällt. Und vermute, dass sich das mit Meteor in Ansätzen relativ rasch lösen lässt. Aber da werde ich dann in späteren Folgen noch berichten.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das dann anlässt. Mit
dem Hast Framework. Du eine Fortsetzung zur Rollo-Steuerung?
Ja, die wird da auch integriert. Mhm. Bei der Rollo-Steuerung ist momentan noch nicht viel passiert. Was also ich allerdings.
Die Kinder tun nach wie vor mit der Hand die Rollos runterziehen?
Die Kinder sind nicht in Wien, also und in Wien sind die Rollos, aber in Kärnten gibt es ein Haus mit dicken, dicken Wänden. Mhm. Das sind 60 cm Wände, Vollziegel. Und im Haus auch dicke Wände. Und da habe ich so Versuche gemacht, wie weit kommen wir mit 802, 15.4 und 6LoPAN mit diesen Merkur-Boards.
Ja.
Und bin draufgekommen, in einem Stockwerk kommt man wirklich auch dort durch zur Wende. Und dadurch, dass es eine Holzdecke ist, auch in manche Räume oben und unten. Ja. Also in Wien wohne ich auch in einem Altbau, da komme ich zum Beispiel mit einem Router überall hin. Ja, im Altbau, in einem Haus, das ist von 1930, da komme ich nicht überall hin.
Ja, da steht man dann andere Mauern.
Da sind einfach andere Mauern dazwischen. Da, was aber technologisch kein wirkliches Problem ist, man gibt dann in jedem Stock einen Edge-Router hin, kann verschiedene Funkwolken ausbilden oder auch die gleiche nehmen, dass sie sich beliebig verbinden und dann ist das Problem auch gelöst. Ne? Mhm. Das mit dem WLAN hatte ich allerdings auch das gleiche Problem. Ich habe es dann mit dem WLAN versucht, WLAN ging eine Spur besser,
okay,
aber ging auch nicht überall hin.
Tja, wenn man dann ansteht. Ja, ich wohne ja auch in einem Altbau. Es ist dann auch nicht so einfach, dass dann...
Noch eine WLAN-Wolke in deiner Wohnung.
Ja, aber auch, ja, das sind ganz andere Schmerzen, die ich dann ausgestanden habe.
Ich würde sagen, kommen wir zum schönen Leben.
Ja, ich habe noch ein technisches an und für sich, aber einen Rutsch durch. Genau, ja. Also allzu technologisch ist es eh nicht. Ich habe ja noch immer meine NUC und ja, das ist ein langer Erklärungsbogen, bis ich zu meinem Thema komme. Ja. Und bis jetzt habe ich mein altes Nexus S als Modem verwendet, damit ich in mein WLAN komme. Das ist ein kleiner Workaround, damit ich keine WLAN-Karte reinbauen muss, was ein bisschen kompliziert ist. Aber das Netz war mir zu langsam und justament heute habe ich ein 30 Meter LAN-Kabel geliefert bekommen, schließe ich an und jetzt habe ich auf einmal wieder Lust, meine Daten zu pflegen, die auf meinem Home-Server gelagert habe. Ich bin ja mein eigener Gärtner irgendwie, so nach Own Your Data und so, weil ich ja den ganzen Services nicht vertraue und mein Langzeitprojekt, also für meine MP3s nehme ich ja EasyTag und für meine Bücher habe ich ja Calibre zur Verwaltung.
Genau, ja.
Darauf kann ich mit einem Samba-Share zugreifen auf diese Calibre-Datenbank und jetzt mit LAN geht das auch ganz wunderbar.
Also auch die Calibre-Datenbank liegt am Server?
Ja, ja, Bücher. Natürlich.
Okay, ja.
Genau.
Hast du das irgendwo dokumentiert, was du wie löst und mitschreibst?
Ja, sollte ich mal machen. Ja, cool, ich meine, also so innovativ ist die Architektur nicht, weil ich mounte eigentlich lokal bei SMB. Mit SMB
das ist für alle innovativ, okay, die keine Ahnung davon haben, wie ich.
Das stimmt, ja.
Was ist Calibre und so, ist ein lauter Fremdwort, aber ich würde auch gerne meine Bücher
auf hübsche Weise
und.
Ja, ja, vielleicht werde ich das mal online stellen, wie ich das zusammenstoppel.
Aber du hast doch
mittlerweile habe ich ja schon genug Schmerzen durchgemacht, dass ich
da ein bisschen Überblick habe, was man
da macht. Du hast gesagt, kann. Du hast etwas für deine Bücherverwaltung.
Richtig, also Calibri ist an und für sich eine Desktop-Software, ja. Und ich habe die Datenbank, die diese Desktop-Software verwendet, auf meinem Raspberry Pi-Server. Mhm. Und mit SMB-Mount kann ich eben, verhält sich dieses Directory, als wäre es lokal, das heißt, der Desktop-Anwendung kann wunderschön drauf zugreifen. Und wenn ich mit LAN verbunden ist, ist es auch schnell genug, dass ich da meine Bücher pflegen kann, was ja wirklich auch ein Wahnsinnsaufwand ist, weil E-Books heutzutage, muss man sagen, auch oft schlecht verlegt sind. Was aber jetzt das und zweite...
So ein Humble Bundle spult dir ja gleich einmal einen Schwung Bücher.
Ja, ja, richtig, da hast du dann gleich mal Sachen und das ist ja schön. Aber das ist ja nur der eine Teil des Problems und der zweite Teil des Problems, wo ich schon länger dran bin, ist ja die Repräsentation. Das heißt, ich hätte ja gerne eine Webseite und die surfe ich an, von am besten überall aus der Welt. Habe eine schöne Repräsentation meiner Bücher, weil das E-Book lesen ist zwar recht schön, aber man vergisst total, welche Bücher man gelesen hat. Mhm. Und da gibt es einige Lösungen. Eine Lösung ist zum Beispiel, Calibri bietet auch eine Webkomponente an, die Bibliothek, die sie hat, in HTML und JavaScript übersetzt und die anzeigt. Ja? Das ist in Python geschrieben, diese Komponente, und ist allerdings, wenn du es auf einem Raspberry Pi als Server betreiben möchtest, ein ziemlicher Hack. Mhm. Das nimmt ja erst einmal gleich einmal 30% Prozessorleistung weg und es ist nicht wirklich dafür gedacht. Du kannst es zwar machen, ja, es gibt auch Anleitungen dafür, aber das Ganze performt auch nicht gescheit. Also wenn du mal antippst, brauchst du Geduld, damit er die ganzen Seiten aufbaut, damit er zum Beispiel auch die Thumbnails, also diese kleinen Anzeigen der Bücher anzeigt. Okay, war ich nicht zufrieden. Jetzt mittlerweile hat sich da ein findiger Programmierer gefunden, der hat die Software COPS rausgebracht. Und COPS ist PHP-basiert und macht eigentlich nichts anderes, als auf diese Calibre-Datenbank zuzugreifen und via PHP halt diesen Content auszuliefern, also auch eine Webansicht einer E-Books zu liefern. Und hatte ich jetzt bis vor kurzem in Verwendung, weil es doch ein bisschen leichter ist. Das heißt, nur auf Anfrage geht die Prozessorleistung hoch. Mhm. Allerdings für meine Zwecke auch nicht genügend, weil ich habe doch große Comic-Sammlungen und die haben zum Beispiel große Covers, die ich jetzt auch nicht resizen möchte. Und das hat einfach unterm Strich, obwohl ich jetzt eher mittlerweile keinen Raspberry Pi mehr verwende, sondern einen BeagleBone Black und der Prozessor eigentlich schneller ist. Allerdings war das immer noch zu langsam. Ja, jetzt habe ich noch eine dritte Lösung gefunden, also eigentlich schon seit längerem, aber jetzt wieder mal ausprobiert und die nennt sich Calibre 2 OPTS. OPTS ist eine Abkürzung, die steht für Open Publication Distribution System.
Okay.
Das klingt sehr kompliziert, ist aber gar nicht so, weil OPTS ist nichts anderes als dieses Service, es ist ein Feed, es ist ein Atomfeed, also so wie bei den Podcasts, nur dass sie da keine Audio-Files drinnen stecken, sondern eben die Bücher. Und du kannst mit gewissen Clients, da gibt es verschiedene, zum Beispiel den Calibre Companion oder so, kannst du auf den Smartphone installieren, kannst du auf diese Schnittstelle zugreifen, auf diesen Feed und hast sozusagen in der App eine eigene Repräsentation deiner Bibliothek. Das ist natürlich super elegant und toll, ja, aber für mich, der ich doch einfach über den Webbrowser zugreifen möchte, ein bisschen Overkill. Aber das Calibre 2 OPTS bietet eben nicht nur diesen Feed an, sondern generiert auch HTML-Kataloge. Und da wird es relativ spannend. Das ist nämlich kein Service, den du auf deinem Server startest, sondern es ist auch eigentlich, du kannst es zwar auch als Skript ausführen auf deinem Server, aber eigentlich ist es auch, gibt es ein GUI, also eine grafische Oberfläche, die auf deinen Desktop startest. Und es ist
aber eine. Du hast ja schon Calibre am Desktop.
Genau, aber das verwaltet das Ganze ja nur. Und das Calibre 2 OPTS ist ein Java-Programm, leider Java-Programm, aber schaut auch nicht hübsch aus. Aber den kannst du den Pfad zu deiner Calibre-Datenbank geben und es macht nichts anderes, als es baut dir eine Bibliothek auf in purem HTML, wo die Grafiken schon embedded ist und schmeißt dir das in ein Verzeichnis rein. Dieses Verzeichnis kannst du dir wohin speichern, wo dein Webserver Zugriff hat.
Also ein static HTML.
Richtig.
Das heißt, du musst es dann aber updaten, wenn du in deiner Calibre-Sache was änderst.
Das ist der Trade-off. Also elegant ist das Ganze gar nicht natürlich, aber allerdings so oft...
Dafür ist static und exportierbar.
Richtig. Und da liegt die große Stärke darin. Du klickst es an und die Ansicht ist da. Und es hat ein paar hübsche Sachen, weil das COPS, muss man sagen, hatte auch ein bisschen optische Flaws. Und ich war ehrlich gesagt zu faul, um mir das CSS irgendwie herzurichten. Kosten. Also eine Sache, die ich nämlich gerne hätte, das ist so das gewisse Eye-Candy, was ich gerne eben so mir wünschen würde, ist nicht die Bücher in einer Listenansicht zu haben, sondern wie man es heute so modern hat.
Shelf.
In einer Shelf oder zumindest in einer Grid-View, also in so einem Raster angeordnet. Da kriegt man einfach mehr unter und außerdem, wenn man die Buchcover hat, dann schaut das auch hübsch aus.
Du erinnerst dich ja oft vom Buchcover ans Buch und nicht vom
Titel. Genau, ich finde das einfach eine, also dieses ewige Scrollen, es ist mir mehr eine Bibliotheksmetapher, diese Grid-View. Und das kann dieses Calibre 2 OPTS. Ja. Und die Homepage ist recht gut strukturiert, man ladet sich das runter. Wenn man das dann mit Java startet, man muss es halt vorher noch irgendwie ausführbar machen, dann kommt ein Installer, dann installiert sich das Ganze und dann kannst du, es ist nicht ganz hübsch, es installiert sich ein Home-Verzeichnis und du musst in dieses Home-Verzeichnis rein und kannst du das Run GUI SH starten und das bringt dir dann eine Konfigurationsoberfläche hoch. Da gibst du eben das den Pfad zu deinem Datenbank an und kannst noch alle Bells und Whistles ein- und ausschalten, wie zum Beispiel, möchtest du einen Suchtindex haben, möchtest du Bewertungen ein- und ausschalten, möchtest du beispielsweise auf gewisse Informationen eingeblendet oder ausgeblendet haben, oder zum Beispiel, ich arbeite sehr mit Tags und bei mir war es zum Beispiel, wenn man so viel Comics hat, ist es nicht schön, wenn sich das mit der normalen Literatur, die ich habe, vermischt. Und jetzt habe ich zwei Kataloge gemacht, das ist alles kein Problem, indem man verschiedene Profile macht. Und es ist jetzt auch nicht der große Aufwand, weil dadurch, dass ich ja schon das Calibre-Verzeichnis lokal als Samba-Mount habe, kann ich da auch direkt diese HTML-Files ins Calibre-Verzeichnis remote in diesen SMB
starten. Und die belasten jetzt deinen kleinen Always-On-Computer weniger als
überhaupt, überhaupt.
Weil sie nur statische
HTML-Files sind. Also im Grunde habe ich dann eigentlich das Schwerste meiner Installation ist ein WordPress, das ich dann doch laufen habe, weil ich noch andere Seiten und Informationen mir anbiete und weil ich mich immer wieder rumspiele mit den neuesten Sachen, die WordPress zu bieten hat. Und ich binde das aber ganz eigentlich oldschool ein mit einem Frame. Und dadurch, dass das immer die fixierte Größe hat, dann funktioniert das auch gut. Und ich kann es bis jetzt einmal empfehlen. Ein paar Sachen haben bei mir jetzt nicht funktioniert. Das war nicht so erfreulich. Beispielsweise eben kann man angeben, ob er jetzt die Thumbnails aus dem Calibre-Verzeichnis sein soll oder alles self-contained, also alles in diesem HTML-Verzeichnis. Und da habe ich das Hackchen zwar weggetan, dass er das eben aus dem Fremdverzeichnis heben soll, aber trotzdem hat es dann nicht irgendwie funktioniert. Er hat versucht dann, ich habe mir den Pfad angeschaut, so relativ zwei Ordner hochzuhupfen und das wieder von draußen zu nehmen. Ich weiß nicht, was da auf jeden Fall, was ich sagen kann, ich werde es weiter testen und muss es auch weiter ausprobieren, war heute der erste Tag, aber was ich sagen kann, es ist mal blitzeschnell und die Lizenz ist GPL, wenn ich mich nicht stark irre. Und ja, das ist GPL und es ist in aktiver Entwicklung. Das heißt, wir hatten jetzt, glaube ich, dieses Jahr, also sind jetzt schon bei Version 3.3 und dieses Jahr haben sie schon diverse Releases, also einen großen Release gemacht und der zweite ist jetzt in Beta-Phase schon runterzuladen. Also irgendwie tut das, also und ich hoffe, dass sie das vielleicht, ich meine, wenn ich die große Kür hat, kann ich das noch am Server anwerfen und das irgendwie so skriptmäßig, Command-Line-mäßig aufrufen, mal schauen, ob ich da was weiter tue. Aber ich komme meinem Ziel langsam näher. Ich meine, es schaut noch immer nicht hübsch aus und ich weiß noch nicht, wie man das CSS von dem Ding anpasst, weil es ist noch ein bisschen quirky, dass du die Templates irgendwie selber irgendwie tust und machst. Das ist nicht so bequem, aber es ist zumindest mal wieder ein gangbarer Weg. Ein kleiner Schritt.
Auf die Gefahr, dass der Harald jetzt seitlich umkippt und dann...
Ja, ich bin schon.
Eine Frage habe ich trotzdem noch. Warum brauchst du das? Weil, wenn ich dich richtig verstehe, Calibre verwendest, tust du auf deinem Desktop deine E-Books verwalten, auch wenn das File jetzt auf deinem kleinen Server liegt.
Ja, ja.
Und wenn du jetzt zum Beispiel einen E-Book-Reader anschließt, um andere E-Books von deinem PC auf den E-Book-Reader zu tun und ausgelesene vom E-Book-Reader zu löschen, machst du das mit Calibre. Aber da bist du sowieso am Desktop und verwendest sowieso Calibre. Da brauchst du nicht eine zweite HTML-Ansicht, weil du hast schon diese Calibre-Ansicht. Und jetzt, wenn ich das richtig verstehe, jetzt magst du aber trotzdem eine HTML-Ansicht haben, weil ich nehme an, wenn du jetzt unterwegs bist oder irgendwo bist und sozusagen, um zu wissen, was könnte ich denn lesen oder was ist der tiefere Sinn davon, dass du sozusagen eine per Webbrowser ansehbare Calibre Ansicht brauchst.
Bin ich ja mal viel am Desktop und weil ich in der Maschine ist neu und ich verbringe sehr viel Zeit am Desktop. Aber okay. Ich habe ein Tablet, ich habe ein Smartphone, ich habe einen weiteren Standrechner. In dem Standrechner habe ich ein Windows, leider ein
Windows. Und du Windows willst always
8.1 und Dual
Boot. Geräte unabhängig auf dein Calibre-Dings gucken können.
Es ist ansonsten das Deployment mit überall ein Calibre installiert und überall
mit dem SMP-Maus. Aber diese anderen Kalibres, also diese HTML-Kalibre, ist ja read-only. Das heißt, dort kannst du nicht sagen, dieses Buch tagge ich jetzt mit so und so und das.
Nein, das ist reine
also kannst nur
lesender Zugriff. Ganz lesender Zugriff. Okay. Wobei ich werde das mit den OPTS werde ich auch ausprobieren, weil ich glaube, da kann man es zumindest auf Smartphone und Tablets noch echt was rausholen. Weil ich glaube, da gibt es schon recht hübsche Apps, die da echt dann auch noch bessere Präsentationen geben, als dieses kleine Programmchen es jetzt dir bietet.
Und jetzt eine Lifestyle-Frage, gibt es das literarische Äquivalent zum Foodblogger, also der dann so Fotos macht von seiner E-Book-Titelgrafik und sagt, habe ich das gerade gelesen?
Habe das gelesen? Na, es gibt ja
jetzt. Ich meine, ich weiß, bei Amazon gibt es so Leute, die schreiben dort Reviews und so und vergeben dann Sterne.
Aber ich bin beinahe so, ich habe eben noch aus schlechtem Gewissen, weil ich mich dann nicht weiter dafür engagiert habe, den Newsletter noch abonniert. Goodreads nennt sich das, ist eine Social-Plattform für Leser. Da kann man eingeben, was für Bücher man gelesen hat und war für mich aber jetzt, so wie Letterboxd dasselbe für Filme ja auch macht, ist mir aber zu umständlich, da brauche ich auf jeden Fall, wenn ich das machen würde, und das würde ich aber wahrscheinlich nicht machen, weil ich diesen Plattformen zu mäßig vertrage. Genau, aber wenn ich sowas benutzen wollte, dann müsste ich, dann bräuchte ich irgendwie, dass ich denen die Daten rüber pushen könnte, einen Mechanismus. Weil ich bin zu faul, ich warte jetzt meine Daten viel zu viel und bin ich nicht bereit, das doppelt und dreifach einzugeben.
Ja, eine Volksmeldung habe ich auch noch.
Bitte, Harald.
Ich habe das in den Smart Home Server laufen, auf Port 80.
Ah, ja? Okay.
Und habe so einen Jello-Anschluss. Die blockieren Port 80, nur zu meinem Besten natürlich. Ne? Das heißt, ich kann zwar meine Webserver zu laufen lassen, komme aber von außen auf Port 80 nicht hin.
Wirklich? Das bin ich auch hin. Ich bin auch bei Jello.
Ah, bei mir geht es nämlich nicht. Ich habe auch angerufen, das wird blockiert, weil...
Warum? Gerade der Port 80, ja.
Ja,
nein, ich will das halt.
Naja, gerade deswegen
naja, wahrscheinlich, weil sie die bieten es auch kommerziell an. Ja, dort kannst du Port 80.
Das ist ein zu billiges Produkt von Jello.
Es ist halt diese HTTP-Standardport. Die wollen halt nicht, dass das gerne anscheinend, dass das Privatkunden ein Webserver hat.
Jetzt habe ich meinen Router so konfiguriert, mit DDWRT. Man kann Portverwaltung machen. Das hilft mir in dem Fall wenig, weil ich kann einen anderen Rechner auf Port 80 hängen, also meinen Rechner im Web. Aber es gibt ein zweites Port Forwarding, wo man ein Port auf ein anderes Port verweisen kann. Mhm. Ja, das heißt, Portanfragen von außen 8080 werden intern auf einen Zielrechner 80 gelenkt.
Ja.
Das war für mich persönlich neu. Ja, hab das heute geschwind ausprobiert, ging. Das heißt, ich kann jetzt endlich meinen Webserver daheim auf Port 80 lassen. Und von außen muss ich halt Port 8080 nehmen.
Weil es Jello blockiert. Ja.
Ja, und das hat mich gefreut, dass das bei DDWRT ganz einfach geht. Ja.
Apropos DDWRT, die habe ich ja halt auch ein bisschen gearbeitet damit. Vorsicht bei alten Builds, nämlich von DDWRT, da gibt es eine große Sicherheitslücke. Ich war so fahrlässig, nicht darauf zu achten, ob ich so einen anfälligen Build habe. Bis dann ein WG-Kollege von mir gemeint hat, du, unser Router schickt aber ganz komische Meshes, sogenannte Multicasts an diverse andere Adressen. Und ich schon ziemlich so mit Schweißperlen, okay, wir wurden gehackt. Da kann man natürlich diesen Multicast mit der internen von DDD angebotenen Firewall abdrehen, aber das ist natürlich nur ein Workaround für zwischendurch. Ich kann nur den Rat geben, den neuesten Build, den es gibt, runterladen, installieren und dann auch schon vielleicht noch überprüfen, ob die Einstellungen noch alle valide sind oder vielleicht doch ein Reset zu den ursprünglichen Einstellungen und den Conf auf sich zu nehmen, das noch einmal einzustellen. Und ja, es ist auf jeden Fall notwendig, also nicht so leichtsinnig zu sein wie ich.
Das würde ich machen. Dann haben wir noch eine kleine Tech-Meldung. Was CPUs betrifft. Es gibt Mikrocontroller, die wirklich ganz mikro sind, wo fast nichts drin ist.
Okay.
Und dann gibt es größere Controller, die sind in den Handys drin. Ja. Und Jetzt ist die erste Firma daran gegangen, einen eigenen Mikrocontroller zu entwickeln für Variable Computing. Ah. Das heißt, Computer, die ich mit mir herumtrage, damit ist aber nicht das Handy gemeint, sondern eben diese Sportuhren oder irgendwie Computer, die meine Kleidung einnäht oder so Sachen. Und das Interessante an dem Ding ist, dass es eben ein kleiner Mikrocontroller ist, wo aber ein Arm drinnen ist, das ist auch noch nichts Besonderes, aber dass das Besondere kommt, da läuft Linux drauf.
Okay.
Und dieser Chip ist aber relativ klein, verbraucht auch wenig Strom und hat Flash und RAM auf dem Chip drauf, damit Linux läuft. Ne? Das heißt, das Ding hat 4 Mega RAM und 4 Mega Flash in dem Chip drin auch schon. Inklusive CPU, Lipo Loader, einen 1 Watt Glas-K-Verstärker, mehrere Mikrofoneingänge. Ja, und kann auch Bluetooth Low Energy. Den Chip hat er auch integriert in dem Chip. Da muss nur eine Antenne dranhängen. Und schon kann das Ding mit einem Handy reden.
Wahnsinn.
Das ist von einer Firma, die bis vor kurzem ich nicht gekannt habe, obwohl ich einige Chiphersteller kenne. Das ist eine südkoreanische Firma, die heißt MediaTek. Nicht Tech, sondern Tech, MediaTek. Und ist erst, glaube ich, 4 Jahre alt, diese Firma. Und ist aber in der Zwischenzeit auf Platz 13 der Chiphersteller gelandet, was sehr beachtlich ist. Ja. Und die haben eben diese Marktlücke erkannt und haben jetzt diesen Chip herausgebracht. Das Problem ist jetzt, dass Hobbybastler wie uns, der ist schwer zum Löten, weil es ein Ballgrid-IRE ist, ein relativ kleiner Chip. Was macht man damit? Ne? Und diese Firma hat das erkannt, die möchte es möglichst schnell unter die Leute bringen. Okay. Und sie bringen ein Arduino-Board raus, wo der Chip oben ist.
Awesome.
Das kommt dann von Seed Studio.
Das klingt aber nach einem sehr sympathischen
Ruf. Die recht moderate Preise haben. Und verfügbar soll es ab Anfang September sein. Das Arduino-Board schon.
Und probierst du das kaufen, oder?
Auf jeden Fall, sofort.
Okay, ja, das klingt nach spannender Hardware.
Also
ja.
Linux auf einem echten Arduino wäre schon mal interessant, ja. Ohne einen Arduino Duo zu kaufen zu müssen. Ja. Und der Zielpreis ist interessant, die CPU kostet mit den Features, die ich genannt habe, $6.
Ja.
Damit sollen Variable Computer gebaut werden, diese Chipfirma einen Straßenpreis nennt der fertigen Geräte zwischen $15 und $20. Und der Artikel, wo ich das gelesen habe, hat einen ganz anderen Titel gehabt. Da geht es eigentlich nur darum, MediaTek setzt Mikrocontroller-Hersteller unter Druck, war der Titel. Also ich habe dann halt den Artikel gelesen, kommt drauf, wow, das ist ein tolles Ding, was sie anbieten.
Also MediaTek in nächster Zeit im Auge zu behalten. Also
das dürfte ja. Wie der Chip jetzt heißt, keine Ahnung, können wir in die Shownotes verlinken. Es war dann zwischendurch auch schon auf Heise mittlerweile. Ein Artikel drüber. Ja, und das Interessante ist eben, dass jetzt diese, obwohl sie noch gar nicht so Massenwaren sind, diese Variable Computing, durch diesen Chip Massenware werden. Heute geht alles ziemlich schnell, ne? Weil ein Preis von $15 bis $20, das sagt ja jeder Endkundenpreis nämlich. Ja, das kaufe ich mal geschwind und wenn es nicht geht, ist auch wurscht. Ja.
Das war so eine Zeit lang der MP3-Player an der Kasse da irgendwie.
Ja. Und für Hacker interessant ist, da läuft eben Linux drauf. Man kann auch Android drauf laufen lassen. Da sagen sie aber, da sollte man dann einen Flash-Speicher anbinden, weil Android läuft gescheit mit 32 Mega Flash. Sie haben ja nur 4 Mega Flash. Sie bieten aber ein eigenes Echtzeit-Linux dafür an.
Ja. Beziehungsweise wahrscheinlich in Zukunft, es gibt ja auch dann noch ein eigenes angepasstes Android für die Smartwatches. Vielleicht wird das ja dann auch.
Ja, es gibt jetzt eine Android-Version, eine Variable-Android-Version.
Ja.
Da weiß ich zu wenig drüber, wie groß
das
ist.
Ja, das haben sie auch nur, glaube ich, angekündigt. Jetzt
mal, also der Hersteller bietet es nicht an, der bietet halt ein reines Linux dazu an.
Eh nicer.
So, schöner Leben.
Schöner Leben.
Okay, dann fange ich gleich mal an.
Ach, schon wieder, ja.
Ich habe E-Books, ein E-Book ausgelesen, und zwar heißt das Get Ready Player One. Ich glaube, den Tipp habe ich vom Johnny gekriegt, bin mir nicht mehr ganz sicher, warum ich das überhaupt gehabt habe, aber es war irgendwie auf einmal auf meinem E-Book-Reader. Und zwar geht es da um einen sehr nerdigen Autor, und der beschreibt eine Zukunftsvision, wo die Leute, also wo die der Erde geht es ziemlich schlecht, also die ist so ziemlich verseucht und die Städte sind sehr kaputt, und die überlebende Menschheit verbringt ihre Zeit zu 90% in so einer Art riesigen World of Warcraft oder Second Life, also in so einer virtuellen Realität. Und die Firma, die diese die diese virtuelle Realität hostet, die ist sozusagen das einzig relevante Unternehmen weltweit, und da geht's und bieten dann aber gewisse Gratisleistungen, also es gibt dort auch Schulen und so, und er sagt, es ist eine Open Source virtuelle Welt, aber es wird im ganzen Buch nicht klar, was davon der Open Source Aspekt ist, oder ich habe ihn nicht kapiert. Und die Gründer sind ziemlich so ein bisschen wie der Watz von Wozniak von Steve Jobs, also der Freund, also so Nerd-Persönlichkeiten, die halt alle in den 80ern groß geworden sind. Und der Haupterfinder von dieser virtuellen Welt hat sozusagen eine riesige Challenge gemacht, wo er Hinweise verstreut hat, und der als erster alle diese Hinweise findet und diese Rätsel löst, der kriegt dann sozusagen ur viel Geld und eben auch die Herrschaft über dieses virtuelle Imperium und die dazugehörige Firma. Und
alle stürmen darauf. Sozusagen.
Genau, und alle stürmen darauf, und die Geschichte ist halt, wie halt ein Spieler, so ganz, der als ganz armer, armseliger Schüler anfängt und nicht einmal das Geld hat, in dieser virtuellen Welt herumzureisen, aber er tigert sich halt rein und schaut 80er Jahre Trash-Serien, und jedes Videospiel aus den 80ern kann er auswendig spielen bis zum höchsten Highscore, und der schafft das dann halt. Und die Meta-Ebene ist, das habe ich dann nachgelesen, dieser Autor macht auch einen Blog, und ja, da schreibt er, dass er sozusagen pro Buch, anscheinend gibt es ja schon mehrere, macht auch eine Real-World-Challenge. Also du kannst dann echtes Geld oder irgendwas gewinnen oder ein Auto oder so, wenn du halt irgendwelche Hinweise entdeckst.
Ja.
Und der ist auch sehr nerdig. Also
der Blog 1 heißt das Buch?
Get Ready Player One.
Okay, Get Ready Player One. Aber ja, nicht von Douglas Cooper.
Nein, er heißt anders. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Und beim Blog habe ich zum Beispiel gelesen, da gibt es dieses Atari hat eben einmal eine Fabrik mit dem gesamten Inventory in so einer Müllkippe getan, unter anderem sehr viele E.T. Game Cartridges, aber auch andere Game-Controller und so. Sie haben einfach Sachen nicht mehr verkaufen können oder wollen.
Jetzt einmal eine Expedition drum gekümmert.
Genau, und da blockt er eben von dieser Expedition, wie es da aus einer Müllkippe der Atari-Joysticks raus tun, und das ist für ihn halt super episch. Also ein Nerds-Nerd sozusagen. Mhm. Ja, und das das Buch ist lesbar, also ein bisschen ist es dann halt so, als liest du ein riesiges Videospiel, also und da der nächste Level, aber
sind die Mechanismen gut begriffen, die sich in Videospielen greifen oder diese Welt gut beschrieben?
Ja, die Welt ist sehr schön beschrieben, das macht eigentlich den Spaß, also dass sozusagen die Leute nicht 8 Stunden am Tag in World of Warcraft sind und dann noch ein Real Life haben, sondern sie sind gerade mal, sie haben so eigene Anzüge, da hängen sie dann in so Rigs drinnen, wo es halt jede Bewegung dann sofort nachgemacht wird, und diese Anzüge haben dann praktischerweise Öffnungen, damit sie auch nicht mehr aufs Klo gehen müssen, sondern dass alles abgepumpt werden kann und sie da wirklich 24 Stunden durchgampeln können und so.
Dune-Anzüge.
Und die ganze Offline-Welt ist auch sehr trist beschrieben, also die macht den Leuten auch keinen großen Spaß, und sie leben so in Trailerparks oder irgendwelchen Zivilisationsruinen, aber schauen halt irgendwie, dass sie gerade genug Strom haben, um sich da einloggen zu können. Und in der virtuellen Welt, das ist sozusagen die echte Welt, und die echte Welt ist so eher erbärmlich, also genau umgekehrt. Und dann beschreibt er sehr lustig, das war eigentlich die lustigste Szene für mich im Buch, dann kriegt er da von seiner Universität oder von den Game, also Weltmastern, also von seinen Sysadmins sozusagen, kriegt er 2 Mails, nämlich eine, dass jetzt Wahlen sind, nämlich die Wahl für den Publikumsvertreter oder Kundenvertreter in der virtuellen Welt, und dann, ich glaube, er ist Amerikaner, die USA sagen auch, dass er wählen soll, und das ignoriert er natürlich sofort, weil das interessiert ihn ja voll nicht, wer da in der echten Welt das Sagen hat, aber in der virtuellen Welt, da geht er natürlich wählen und wählt da irgendeinen Datenschützer und so. Das
Die Verkehrung von Virtualität und Realität.
Und sonst ist so von der Logik her, also einer, der halt wirklich exzessiv 80er Jahre Kulturforschung betreibt, um halt diesen Preis zu gewinnen, und dann hält er mit anderen Freunden zusammen, und die treffen sich dann sogar in der Real World ganz, ganz arg, und dann sehen sie, wer da wirklich ist. Also, ja. Also die Story macht weniger Spaß als die Beschreibung der Welt und wie es in diesen virtuellen Welten halt zugeht und die Leute das halt voll ernst nehmen, und das hat mir schon Spaß gemacht.
Also eine Unterhaltungsempfehlung sozusagen.
Unterhaltungsroman, ja. Und ich glaube, also muss man jetzt noch mehr lesen von den Blogs von dem Autor und so, aber der dürfte auch so recht nerdig unterwegs sein. Also wer sich irgendwie für Videospiele interessiert oder 80er Jahre Zeitgeist Trash oder Fernsehserien oder so, der freut sich da halt. Das, was man selber so als obskures Hobby erlebt hat, da ist dann ja plötzlich unter eigene Historiker und Institute, die da jeden noch so seltsamen Hinweis dann halt voll aufarbeiten, weil das ist so viel wichtiger als irgendwie echte Politik oder echtes Leben oder was dein Körper gerade macht.
Ja, dann, was in die Gegenrichtung steuert, habe ich eine kurze Meldung gelesen in unserem Wissenschaftsblog. Da haben sich amerikanische Wissenschaftler die Frage gestellt, oder einer speziell, wie groß muss ein Raumschiff sein, damit ich Menschen lebendig und fortpflanzungsfähig auf einen anderen Planeten bekomme?
Okay.
Also wie viel müssen das sein? Reichen 5, 10 oder 100 aus? Ne?
Also wie viele Leute du schicken musst?
Ja, weil sie gehen davon aus, dass diese Reise mehrere hundert Jahre dauert.
Also so ein Generationenschiff praktisch.
Ein Generationenschiff. Mhm. Dann bist du verschiedenen Gefahren ausgesetzt während der Reise. Also Strahlung, keine Ahnung was, ja. Und gesellschaftlichen Gefahren. Und diese Gesellschaft, die du herüber transportierst, die muss ja lebensfähig und bleiben. Die Technologie erhalten und. Sich fortpflanzen können und alles weitermachen können. Ne? Wie viele Menschen braucht man da, glaubt sie?
Und was war das?
3, 5 oder 10. Ne? Interessant war, um auf Nummer sicher zu gehen, braucht man 40.000 Menschen.
Echt? Ja? Das ist doch
viel. Es kann ab 20.000 funktionieren, drunter nicht.
Drunter nicht? Weil jeder Viehzüchter kommt doch mit wesentlich weniger aus.
Schon, aber dann musst du die ganze Technologie erhalten und aber weiter.
Die Viecher müssen nicht so gescheit sein, oder?
Naja, da willst du Terraforming betreiben, wenn du dort bist.
Ich meine, abgesehen davon, dass ich ein Generationenschiff auf Autopilot schicken würde und die Eizellen einfrieren und dort so eine Art Gebärmaschine hätte, die dann aus sehr vielen eingefrorenen Samen und Spermien die neue
Menschheit. Ja, das sind andere Voraussetzungen. Sie sind davon ausgegangen, die Leute steigen ein und dort steigen sie aus. Ja? Mhm. Und dazwischen ist eine Zeitspanne, die länger als ein Leben ist. Was macht man?
Ja.
Und
ja,
dann haben sie sich auch die Frage gestellt, müssen das lauter Kinder sein? Wie muss die Gesellschaftsstruktur sein? Und solche Fragen. Ja? Und da war ja auch was Interessantes. Ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht. Aber es müssen mehr als 50% im fortpflanzungsfähigen Alter sein, sonst geht es auch nicht.
Also müssen ja alle jung sein. Also
nein, es dürfen nicht alle jung sein, es müssen auch ältere dabei sein.
Warum?
Das wird dort beschrieben, ja. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit, ich weiß nicht, wie dick die ist, die kann man lesen. Und ich habe halt nur eine Zusammenfassung gelesen, ja. Und da ging es halt nur, wie viele Leute sind es wirklich, bis zu wie viele Leute geht's und wie ist die Altersverteilung.
Weißt du, wo du das gefunden hast, oder kannst du mal einen Link schicken?
Ich kann einen Link schicken, es war im Standard.
Standard,
oder? Unter also Wissenschaft. Ich glaube, wenn du jetzt hinschaust, müsstest es 5 oder 10 Blog-Einträge retour, dann findest du sie schon.
Das Lustige wäre, wenn du das zu Ende denkst, ja, das wäre das Äquivalent, wenn jetzt aus dem 14. Jahrhundert oder so da so ein riesiges Schiff ankommen würde und deren Nachkommen würden da jetzt inklusive Kreuzzügmentalität und Gesellschaftsmodell von damals da jetzt auf Europa losgelassen. Die Frage ist, ob du das überhaupt willst. Ne?
Das ist die Frage, ob die Gesellschaft, wenn sie dann noch so mehrere Generationen auf die Reise schickt, dann auch wirklich stehen bleibt oder ob sie sich dann auch im Rahmen dieses...
in irgendeinem Kult schon radikalisiert und so.
Das ist ja der Science-Fiction-Leser in dir kommt vor. Es gibt immer einen Verrückten oder es gibt zumindest mehrere Verrückte, die das Ganze zum Scheitern bringen.
Das Interessante daran ist dann eben, dass sie ja auch dann untersuchen, zumindest in dem Artikel gehen es ganz kurz darauf ein, dass auch ähnliche Zahlen für den Mars gelten.
Ich glaube, das ist
natürlich eine Realvorstellung. Also du kannst nicht ein paar Leute am Mars schicken, wie sie es jetzt vorhaben. Du musst da massiv Leute sozusagen hinschicken.
Genau, da geht es darum, dass sich eine selbstständig überlebende Masse an Leuten dort den Planeten erobern können. Ohne Nachschub.
Ja, 20.000 plus, das ist ja mal eine Zahl.
Ja. Und da haben sie gemeint, die Schiffe müssen wirklich groß sein.
Ja, das ist ja nicht die Herausforderung da. Ja. Aber genau, richtig. Was habe ich da? Ich habe noch das Ektar Manis gehört. Davon habe ich schon mal berichtet, das werde ich
Das ist diese schwedische Fernsehsendung.
Genau, Rendodans ist ja gut, ich habe da schon mal die erste Staffel gesehen und fand die toll, das ist eine schwedische Unterhaltungsserie.
166
Ja, habe ich da schon noch von, ah ja, habe ich es angekündigt.
Na, da hast du schon erzählt davon, gell?
Vom zwei, von der zweiten Staffel?
Nein, nur von der ersten.
Ah, okay. Halt, ja, genau, richtig.
Das alles durchdekliniert wird.
Ich habe jetzt genau die zweite Staffel fertig angeschaut und kann da eine Empfehlung aussprechen.
Und immer noch gut, oder wird es
noch besser? Ja. Na, also es ist noch immer die Gesellschaft, es wird halt, es geht ja davon aus, dass wir eben humanoide Roboter in unserer Gesellschaft angekommen sind. Mhm. Und in der zweiten Staffel wird das dann noch weiter gesponnen, die Themen, die in der ersten Staffel angesprochen worden sind. Und ja, wie gesagt, also es können dann auch, jetzt geht es auch schon ein bisschen so um, wenn man stirbt, dass man seinen Geist irgendwie transferieren kann in die sogenannte Matrix. Clones. Und da kommen halt bizarre Situationen zustande. Also ja, das ist auf jeden Fall.
Und das Ganze ist ein bisschen heiterer als die Black Mirror-Serie von oder
auf ist jeden auch Fall. Eher schwarz. Auf jeden Fall hat sehr viel Humor. Und man soll sich vielleicht nicht abschrecken lassen. Es gibt auf jeden Fall einen trashigen Handlungsfaden drinnen auch. Es gibt so einen Superbösen, der nur ein verbranntes Gesicht hat und nur in einer blauen Maske auftritt. Aber die Serie hat genug Selbsthumor, dass man bei diesen Sachen auch lächeln kann oder lachen kann.
Ich hätte noch zwei Kinofilme. Wenn ihr mich nicht unterbrecht, erzähle ich sie beide am Stück.
Das kann ich nicht garantieren, das würde ich nicht
erinnern. Nein, ich meine ja, ihr habt vielleicht noch was dazwischen zu sagen, das nicht zu lange. Okay, also der erste ist How to Tame Your Dragon 2, eine Fortsetzung von How to Tame Your Dragon. Und bitte in den Shownotes nachlesen. DreamWorks ist jetzt aber auch groß in den Kinos und verkauft sich, glaube ich, auch ganz gut, der Film. Und ja, also komplett CGI generiert, also alles Computergrafik, so auf das, was früher mal ein Zeichentrick-Niveau war, ist jetzt eben 3D-Grafik. Und aber ganz nette Story, und es geht halt um so eine Wikingerinsel, auf der Drachen vorkommen, und im ersten Film wurden die Drachen gezähmt, und jetzt fliegt halt der Protagonist, der ist auch ein bisschen verkrüppelt und so, und fliegt mit seinem Drachen halt herum, und wie soll ich sagen, es kommt dann ein epischer Kampf zwischen zwei großen Drachenarmeen und Wikingern auf beiden Seiten und so. Und am Schluss gibt es aber eine, wie soll ich sagen, ein hübscheres Ende. Das kann man, das ist eh logisch beim Familienfilm.
Also du hast den ersten Teil ja auch gesehen.
Genau, ja.
Im Vergleich zum, viele waren enttäuscht vom zweiten Teil.
Nein, ich muss sagen, ich war jetzt nicht enttäuscht.
Okay, hat dir gefallen. Also.
Es ist... war vielleicht eine Szene, die mir nicht gefallen hat. Aber für einen über 90-Minuten-Film fällt das nicht ins Gewicht. Und ja, gut von der Grafik, und ich fand jetzt auch, die Story war nicht so flach oder kitschig oder so, sondern sie haben sich da halbwegs bemüht.
Okay.
Und ja, nette Flugszenen drin, was will man mehr? Kampfszenen.
Hast du 3D gesehen? Oder?
Ich glaube, ich habe es 3D gesehen, ja, wobei ich jetzt lieber ohne 3D gesehen. Also die ist für mich nur ein Nepp, dass man mehr fürs Kino zahlen muss. Nicht wirklich was gebracht. Aber ansonsten Film kann ich schon empfehlen. Autotainment Dragon 2.
Was hast du noch gesehen?
Der andere Film, den ich noch gesehen habe, und das tue ich mir jetzt ein bisschen schwierig, weil ich weiß den Titel nicht mehr genau, aber ich glaube, er heißt das Ticket, wunderbares Ticket für die lange Reise oder so. Bitte in den Shownotes genau nachlesen. Das ist etwas mit Ticket. Und zwar ist das von demselben Regisseur, der die wunderbare Welt der Amelie gemacht hat.
Und der großen Impact hatte.
Genau, und das, wie soll ich sagen, es ist eher ein künstlerisch angehauchter Film, aber der jetzt, den du mit der Familie anschauen könntest. Also es ist keine Sexszenen drin oder so, oder überbordende Gewalt.
Ist es eine Komödie oder ein ernster Film?
Das habe ich selber nicht ganz rausgekriegt. Ich glaube, es ist ein ernster Film, der dann eher harmlos ist. Kommt es mir vor, es hat durchaus lustige Elemente, aber der Humor ist nicht so schreierisch, sondern eher so sehr getragen, so ein bisschen so, sogar an der Grenze, dass gar nicht mehr so besonders lustig ist. Es ist eher, wie soll ich sagen, künstlerisch.
Ja.
Und worum geht's? Also es fängt an in einer Farm irgendwo in den USA, und da ist halt der Familienvater, und der ist halt ein Cowboy, aber leider ist er jetzt halt in den 2000er Jahren ein Cowboy, wo halt 30 oder 50 Jahre zu spät ist. Und dementsprechend ist er halt sozusagen aus der Zeit gefallen. Und die Frau ist Insektenforscherin, die ist auch sehr seltsam. Und die haben halt drei Kinder und zwei Zwillinge und ein Mädchen, das ein bisschen älter ist. Und es wird erzählt aus der Perspektive von dem einen Zwillingsbub, und der ist furchtbar gescheit und praktisch ein Genie, aber scheitert halt an so ganz kleinen Sachen, wie sich jetzt den Weg in die von der Küche ins Wohnzimmer. Also da muss er schon lange nachdenken, wie er da jetzt geht. Und also an so praktischen Sachen scheitert er eher und ist dann auch sehr ängstlich. Und sein Bruder, der ist halt das volle Gegenteil, der ist eher ein bisschen dumm, aber dafür hat er da volle Haut drauf und hat für nichts Angst und kommt im Leben gut zurecht und ist dann der Lieblingssohn von dem Cowboy-Vater. Und wie es halt kommt, gibt es einen Unfall, weil der Haut drauf Bruder hat ein Gewehr und ballert damit dauernd in der Gegend herum und irgendwie erschießt er sich dann damit. Und der intellektuelle Bruder, also der ist immer noch sehr jung, das geht auch in die Volksschule, macht sich dann Sorgen, dass er daran irgendwie schuld war, weil er hat dann mit dem gespielt und so. Also und weil er dann auch merkt, alle sind traurig in der Familie, niemand redet mehr mit ihm und auch der Hund ist traurig, beschließt er, wandert jetzt aus. Und zwar, er findet dauernd Sachen, die keiner ernst nimmt und dann schreibt dann seine Gesellschaft in New York, schreibt er, dass er eine Art Petro Mobile erfunden hat und die laden ihn dann auch wirklich ein. Und er setzt sich, also rauscht ab, setzt sich in einen Güterzug und fährt dann mit dem Güterzug bis nach New York und kommt dann auch wirklich in die Gesellschaft. Das ist eine wissenschaftliche Gesellschaft und wird dann natürlich groß als Kinderstar aufgebaut, der jetzt da was Tolles erfunden hat. Und die ganze, der moralische Bogen von der Geschichte, ich spoilere das jetzt, weil man kann sich es trotzdem anschauen. Ja.
Also Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, wenn Sie es nicht hören wollen, bitte jetzt abdrehen.
Aber wer um die Zeit Bierdacher Podcast hört, der ist das eh schon gewohnt.
Das spoilert.
Naja. Der ganze Sinn von dem Film ist sozusagen, dass seine Family dadurch eigentlich wieder repariert wird, dass er da plötzlich im Fernsehen auftritt und so und der Fernseh...
Gibt der Familie wieder Halt.
Ja, der Fernsehmaster ist dann der Urbösewicht und überrascht dann den Kleinen damit, dass plötzlich seine Mutter da ist und auch sogar sein Vater und ja, und aber die Familie hält dann zusammen und befreit ihn da von New York und zieht ihn wieder zurück auf die Farm und sonst ist eher so eine Art Roadmovie, er lernt halt auf einer Reise in dem Zug seltsame Leute kennen, so ein Hobo, der in einem Eisenbahnwaggon lebt und so einen Trucker, der ihn mitnimmt und wie er halt mit den Leuten interagiert. Und es ist ein, wie soll ich sagen, ein sehr zurückhaltend, heiterer Blick auf eigentlich eine sehr seltsame Welt.
Okay.
Also lustigste ist eigentlich so eine riesige Verfolgung.
Die Charakteren sind die Charakteren, die er trifft, vielleicht auch so.
Ja, die sind alle seltsam. Also er ist seltsam, das er kommt aus einer seltsamen ein Familie und das Ganze.
Charismäki-mäßig.
Genau, und ganz Amerika ist aber eigentlich noch seltsamer. Also es fällt eigentlich gar nicht so wirklich auf. Es sind alle irgendwie auf ihre Art sehr seltsam. Und einer sehr schönen Szene ist ein übergewichtiger Polizist mit einem großen Gummiknüppel und der entdeckt ihn da halt auf einem Bahngelände und da gibt es eine Verfolgungsjagd, wo natürlich der kleine Dreikäse hochgewinnt, weil er halt cleverer ist als der böse Polizist oder Wächter oder was das ist. Also so auf die Tour.
Ja, ja. Hat sich unterhalten, ist auf jeden Fall so.
Wie soll ich sagen, er hat eine gewisse poetische Qualität gehabt.
Ja.
Aber ich habe nicht genau gewusst, was er jetzt aussagen wollte, aber vielleicht war das auch nicht das Ziel vom Film, dass
ja,
er
es
aussagen
ja wollte. Ja, ist ja nicht immer genau richtig. Genau.
Aber es war zumindest ein bisschen anders als so das Typische. So, wir forcieren jetzt das Happy End und schnell durch und
ja,
Liebeskomödie.
Richtig,
so, das
war Wendung.
So ein, genau, so.
Und Ding, ja.
Hat versucht, viel zu erzählen und das auch schön gemacht. Ja.
So, ich sage mal, langsam aber doch.
Wir sollten den Harald aufwecken.
Na toll.
Harald, Podcast von Seiten.
Ah, fertig. Wir sind fast.
Gut, das heißt, wir sehen uns wieder beim 168. Bierdacher Podcast nächste Woche, Montag, 19.30 Uhr im alten AKH. Außer bei Regenwetter, dann wieder zu Presse.
Genau. Tschüss. Bis dann.
Ciao.
Ciao.